Das Salzburger Nachtstudio. Bin ich nur noch der Schatten der Maria? Zur 400. Wiederkehr des Todesjahres der Maria Stuart. Eine Sendung von Lore Müller-Gabriel.
Sie war nicht die erste Königin, die im England dieses rauen 16. Jahrhunderts nachweltbewusst das Schafott bestieg. Schon vorher hatte Heinrich VIII. Seine zweite Frau Anna von Bullen köpfen lassen, die, Ironie der Geschichte, die Mutter eben jener Elisabeth war, die später als die jungfräuliche Königin ihre Cousine Maria Stuart hinrichten ließ. Aber da gab es eben den gewaltigen Unterschied. Anna war nur ein angeheiratetes englisches Landedelfräulein gewesen. Maria Stuart hingegen ein gekröntes Haupt. Und sie stellte tatsächlich für Elisabeth eine ständige Bedrohung dar, wie Dr. Lothar Höbelt vom Institut für Geschichte der Wiener Universität kurz skizziert.
Marias Vater, Jakob V. von Schottland, war ein Cousin Elisabeths. Also Elisabeth, etwas älter, ja auch ist Maria Stuart eine Generation früher. Und konkret war es so, dass die Großmutter Maria Stuarts war die Schwester Heinrichs VIII. Und daraus ergibt sich auch der Anspruch auf den englischen Thron, weil, wenn man die katholische Auffassung nimmt, dass die Scheidung Heinrichs VIII. Von seiner Frau Katharina von Aragon ungültig war, war Elisabeth ja ein illegitimes Kind, war daher nicht erbberechtigt. Und dann wäre Maria Stuart allerdings die nächste in der Thronfolge des Königreichs Englands gewesen. Und als Maria Stuart noch in Frankreich war, dort den Dauphin geheiratet hat, hat ihr damaliger Schwiegervater, der König von Frankreich, auch darauf bestanden, dass sie in ihrem Namen und im Namen ihres Gatten den Anspruch auf den englischen Thron symbolisiert dadurch, dass sie die englischen Farben in ihr Wappen aufnimmt. Also diese Bedrohung war eine durchaus reale. Und wir wissen, dass einer der Punkte, über den wir nicht so genau Bescheid wissen, wie wir das gerne täten, wir wissen ja gar nicht so genau, wie stark der Anhang war, den die katholische Kirche damals noch in England besessen hat. Wie weit es also da eine Strömung im Untergrund gab, die das vielleicht gar nicht so ungern gesehen hätte, wenn dieses elisabethanische Regime, das wir im Nachhinein natürlich so als eine der goldenen Zeiten Englands betrachten gewohnt sind, wenn dieses Regime damals durch einen Putsch oder durch einen Coup d'État aus den Angeln gehoben worden wäre.
Wie aber verlief das Leben dieser, wie sie immer wieder genannt wurde, romantischen Königin? Geboren im Dezember 1542, war sie gerade eine Woche alt, als ihr Vater starb und sie damit Königin von Schottland wurde. 9 Monate später wurde sie gekrönt, damals Gegenstand emsiger Heiratsspekulationen. Auch Heinrich VIII. Wünschte sie als Frau für seinen Sohn Edward. Aber es kam anders. Maria wurde nach Frankreich, der Heimat ihrer Mutter, gebracht, dort erzogen und noch als Kind mit dem Dauphin, dem späteren Franz II., verlobt und dann vermählt. Ein Jahr lang war sie Königin von Frankreich, die erste Dame des ersten Hofes in Europa, 2 Jahre älter als ihr Mann. Aber Franz starb. Katharina von Medici, seine Mutter, Marias Schwiegermutter, konnte keine zweite Königin-Witwe neben sich brauchen und die 18-jährige Maria kehrte in ihr ureigenstes Königtum Schottland zurück, das bis dahin von ihrer Mutter als Regentin verwaltet wurde, die im selben Jahr gestorben war. Ihre Tochter kam in ein Land, das sie politisch und persönlich erst für sich gewinnen musste. Welch ein Gegensatz zu dem weicheren Frankreich. Das Klima kalt, feucht, die Landschaft finster, wenig zugänglich, die Schlösser nicht einladend, der Adel unter den einzelnen Clans zerstritten, beherrscht von einer starken protestantischen Bewegung, kein Vergleich mit der ausgebildeten Bürokratie, dem Steuerwesen, dem relativen Reichtum, der Fortschrittlichkeit Frankreichs. Und dazu noch die gefährliche Nachbarin auf dem englischen Thron, Elisabeth, die, wir haben es schon gehört, als permanente Rivalin betrachten musste. Dennoch liegt zunächst alles gar nicht, die Adelsparteien gegeneinander aus, warf mehrere Aufstände nieder und das Volk war von ihr begeistert. In seiner Biografie aus den 30er Jahren dieses Jahrhunderts schildert Stefan Zweig, welchen Eindruck sie gemacht haben muss. Mit Stolz blickt das Volk von Edinburgh auf die Stuarts Tochter, wenn sie frühmorgens den Falken in der erhobenen Faust inmitten der farbenleuchtenden Kavalkade ausreitet und freundlich, freudig jeden Gruß erwidert. Etwas Helles, etwas Heiteres, etwas Rührendes und Romantisches, ein Sonnenstrahl von Jugend und Schönheit ist mit dieser Mädchenhalle Land eingezogen. Und immer gewinnt Schönheit, immer Jugend eines Herrschers, geheimnisvoll die Liebe jeder Nation. Die Lords achten wiederum das männlich Kühne ihres Wesens. Tagelang kann diese junge Frau in wildestem Galopp ihrem Gefolge als erste und unermüdlichste voranstürmen. Aber einfach und ausdauernd wie ein Jäger, wie ein Krieger auf diesen Ritten und Fahrten, vermag sie andererseits wieder mit höchster Kunst und Kultur in ihrem Schloss als Herrscherin zu wirken. Die heiterste, die liebenswürdigste in ihrer kleinen Welt. Wahrhaftig, vorbildlich vereinigt ihre knappe Jugend das Ideal des Zeitalters. Mut und Leichtigkeit. Das Starke und das Milde in ritterlich-romantischer Erscheinung. Auch die kirchlichen Fragen stellten kein unlösbares Problem dar. Maria blieb zwar ihrem katholischen Glauben treu, akzeptierte aber die reformierte Staatskirche. Und was lag näher, als sich wieder zu verheiraten, zumal Elisabeth, die sie dereinst zu beerben hoffte, keinen Gemahl und keine Kinder hatte und wohl auch nie bekommen würde. Aus der Schar der Freier, Don Carlos, Sohn Philipp II. Von Spanien, bewarb sich der deutsche Kaiser, die Könige von Schweden und Dänemark, erwählte Maria schließlich ihren eigenen Vetter, Henry Stuart, Lord Darnley. Auch er mit Tudorblut in den Adern, auch er und besonders in Verbindung mit Maria Stuart ein Anwärter auf den englischen Thron. Es scheint zunächst zwischen den beiden jungen Leuten Liebe auf den ersten Blick gewesen zu sein, wiewohl auch dieser zweite Gatte jünger als die Königin war. Aber was spielen 4 Jahre für eine Rolle, wenn die Braut 23 Jahre schön, charmant, gebildet, genießerisch und die erste Dame des Reiches ist, die den Geliebten auch neben sich etabliert? Jedoch, Darnley erweist sich sehr bald als dünkelhaft, eingebildet, dumm und brutal. Keine Stütze gegen den ohnehin, im Gegenteil, den Mann der Königin zu einer verhängnisvollen Verschwörung benutzt. Vor den Augen der im 6. Monat schwangeren Maria wird ihr italienischer Sekretär David Rizzio unter tatkräftiger Hilfe Darnleys aufs bestialischste ermordet. Nun, nach der Geburt ihres Sohnes Jakob, kommt es zu einem der dunkelsten Punkte der Geschichte Maria Stuarts. Sie kann und will sich von Darnley, mit dem sie nichts mehr verbindet, nicht scheiden lassen, ohne die Nachfolge ihres Sohnes zu gefährden. Sie braucht andererseits Halt im eigenen Land und glaubt ihn in James Hepburn, Earl of Bothwell, gefunden zu haben. Als 1567 Darnley unter höchst spektakulären Umständen getötet wird und die Königin Bothwell, der noch rasch von seiner damaligen Frau geschieden wurde, als dritten Mann nimmt, zweifelt niemand an Bothwells Schuld und nicht wenige an Marias Mitschuld am Darnley-Mord. Ob Maria, wie Stefan Zweig es psychologisch begründen möchte, wirklich Bothwell hörig war, wissen wir nicht genau.